Also da gibt es den Los Glaciares Nationalpark, den man dort besucht, und die dortigen Gletscher, den Perito Moreno Gletscher, den Uppsala Gletscher. Diese Gletscher besucht man dort per Boot, und das ist natürlich auch nochmal ein ganz krasser Kontrast zu dieser normalen Steppe, die man halt ausschließlich in Chile hat. Die gibt es natürlich in Argentinien auch, aber das Highlight des argentinischen Patagoniens sind diese Gletscherlandschaften.
Herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Luxusreisen-Expertin Lara und Windrose Reisedesignerin Aline. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallöchen.
Hallo, Hallöchen. Grüßt euch. Schön, dass wir wieder zu dritt zusammen sind. Wenn du da bist, Aline, dann reisen wir immer ganz weit weg in die Ferne. Es wird exotisch teilweise. Wir waren ja vor kurzem auch im Dschungel. In Brasilien waren wir unterwegs. Jetzt Patagonien. Du bist dort gewesen. Es ist alles noch ganz frisch da. Deswegen wunderbar, dass wir jetzt dazu sprechen. Hattest du vor dieser Reise schon eine persönliche oder berufliche, also beruflich wahrscheinlich schon, muss man jetzt sagen, Verbindung zu der Region?
Ja, eine beruflich ganz starke Verbindung.
Ja.
Deswegen bin ich da auch hingereist. Persönlich war ich da in meinen jungen 20ern mal vor einigen Jahren. Es ist schon ein Weilchen her vor Ort.
2-3 Jahre.
Genau, ja. 2-3 Jahre nur. Von daher, genau, war das jetzt für mich eigentlich auch nochmal eine komplett neue Erfahrung. Gerade auch im Windrose-Stil Patagonien zu erkunden, ne?
Ah ja, verstehe. Bedeutet aber auch, dass das gerade nachgefragt ist von den Windrose-Gästen?
Absolut, absolut. Seit einigen Jahren bereits ist Patagonien eigentlich wirklich auf jeder Südamerika-Bucketlist. Es ist aktuell wahrscheinlich das Trendziel in Südamerika, auch schon seit einigen Jahren. Und sehr, sehr nachgefragt bei unseren Gästen und auch international.
Lara, steht es auf deiner Südamerika-Bucketlist auch?
Es steht verdammt weit oben.
Sehr gut. Was waren denn du dann deine, vielleicht auch so ein bisschen die Erwartung, die hat man ja auch gerade, wenn man vielleicht schon mal früher da war, diese Region, die Destination auch viel anbietet. Hast du irgendwie jetzt auch nochmal damit der Reise irgendwas im Vorhinein verbunden?
Ja, klar. Also Patagonien ist ja auch, dadurch, dass es gerade so ein Trendziel ist, auch auf Social Media sehr, sehr stark verbreitet. Von daher hat da, glaube ich, jeder direkt ganz klar ein Bild vor Augen. Und ich glaube, das Bild, das jeder vor Augen hat, das ist dieses Torres del Paine-Massiv. Ne?
Ja, kennt man ja auch durch die, genau. Diese Granitberge da, diese Dinger da, ne? Ja, genau,
dieses Massiv. Ich meine, eine gewisse Kleidermarke gleichnamig hat das natürlich auch sehr stark geprägt. Und das ist, denke ich, das, was jeder mit Patagonien assoziiert, ne? Also diese Steppe, diese extreme Weite, diese extrem raue Natur und das Gebirge, das die Steppe einfach so ein bisschen umzingelt, ne?
Ja.
Und das ist natürlich auch das, was ich ganz klar im Kopf hatte und worauf ich mich natürlich auch extrem gefreut habe.
Ja, glaube ich. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so ein paar Hotspots sprechen, aber vielleicht hast du auch ein paar Dinge gemacht, so kennen wir dich ja, die dann vielleicht auch so ein bisschen versteckter sind, oder? Könnte ich mir vorstellen?
Absolut.
Ja?
Windrose Reisedesigner sind natürlich oft auch zum Scouten unterwegs. Das heißt, wir möchten vor allem abseits der üblichen Pfade auch gerade sehr beliebte Regionen wie Patagonien erkunden. Und das war auch ganz klar meine Agenda mal wieder. Ich wollte mir halt anschauen, so was ist in Patagonien abseits der üblichen Nationalparks, abseits der üblichen Hotspots, was passiert da und vor allem auch, was passiert denn abseits der Hauptsaison? Ne?
Mhm. Ah, wann bist du da gewesen?
Ich bin Mitte April dort gewesen. Die Hauptsaison in Patagonien ist in unserem Winter, im patagonischen oder im südamerikanischen Sommer. In Südamerika sind die Jahreszeiten ja umgekehrt. Von Oktober bis circa Ende März, Anfang April. Und dann sagt man eigentlich, ist die Saison in Patagonien vorbei. Und dann habe ich mich gewundert, warum eigentlich. Es geht dann in Patagonien der Herbst los. Und den goldenen Herbst, so wie man den bei uns kennt, den wollte ich mir halt da unten auch mal anschauen. Ne? Und genau, das war so ein bisschen die Agenda.
Sehr gut. Und wie bist du hingekommen? Ist es schwierig, dorthin zu reisen? Wo reist man da überhaupt hin? Wo macht man Stopps? Wie war es bei dir?
Die Anreise ist natürlich ein bisschen länger. Patagonien heißt nicht umsonst oder wird nicht umsonst als Ende der Welt bezeichnet. Das liegt auch an der Lage. das heißt, man muss sich tatsächlich auch auf eine längere Anreise, Fluganreise gefasst machen. Wenn wir uns das Ganze mal auf der Landkarte anschauen, liegt Patagonien in Chile und Argentinien.
Ja, genau.
Im Süden Chile und Argentiniens, ne? Wirklich am äußersten südlichen Zipfel des amerikanischen Kontinents. Dahinter geht die Antarktis los. Und da hinzukommen, das ist ein längerer Flug, entweder nach Santiago de Chile, die Hauptstadt von Chile, oder nach Buenos Aires, Hauptstadt von Argentinien. Das sind eigentlich die Hubs, von denen man dann per kurzen Inlandsflug, circa 3 Stunden nochmal Inlandsflug in den Süden, entweder ins Chilenische, auf die chilenische Seite von Patagonien oder auf die argentinische Seite reist. Für mich ging es tatsächlich per Langstreckenflug nach Santiago de Chile, also erstmal nach Chile und dort dann auf die chilenische Seite Patagoniens nahe des Torres del Paine Nationalparks.
Okay.
Und ich bin dann von dort, kann man dann ganz einfach per Landtransfer ein bisschen Borderhopping machen rüber nach Argentinien.
Ah ja.
Und dann habe ich mir die argentinische Seite angeschaut und bin von dort nach Buenos Aires, habe dann noch schön in Buenos Aires die Reise ausklingen lassen und bin dann per etwas kürzerem Direktflug, da gibt es sehr gute Direktverbindungen, nach Deutschland zurückgeflogen.
Boah, das klingt doch sehr, sehr schön. Wie lange?
Das klingt nach einer Mega-Reise.
Ja, total.
Absolut war es, ja.
Wie lange wird man ungefähr brauchen? Also wie lange macht auch Sinn, dass man ja auch dann entsprechend was sieht? Wie lange war es bei dir?
Also bei mir waren es, wir sind natürlich immer sportlich unterwegs, bei mir waren es 10 Tage, würde ich einem Gast nicht empfehlen. Normalerweise mindestens 2 Wochen realistisch. Mhm. 2,5, 3 Wochen sollte man einplanen. Ich meine, der Flug, gerade wenn man nach Chile fliegt, das sind halt schon mal 17 Stunden Flug, ne?
Juhu.
Und die müssen sich halt auch lohnen.
Ja, aber die Windrose-Gäste fliegen ja auch ein bisschen komfortabler, ne? Also deswegen ist das vielleicht auch ganz gut machbar, aber na klar, auch weiterhin anstrengend. Lass uns über deine Highlights sprechen. Was hat dir besonders gut gefallen, dass wir dann auch einen kleinen Eindruck bekommen? Was vielleicht, wir können ja vielleicht erstmal so die weggehen von den Hotspots, die können wir ja zum Schluss nochmal kurz besprechen, weil die kennt wahrscheinlich auch jeder. Die kann man natürlich auch bei Windrose sowieso nachlesen. Klar, können wir auch dann im Nachgang nochmal Auskunft geben. Aber was war für dich so das Persönliche, also was war für dich besonders schön?
Also da gibt es ganz, ganz viele Highlights, ganz klar. Ich wollte ja ganz bewusst, haben wir ja schon gesagt, weg von den Hotspots und vor allem auch weg von dem üblichen ersten Eindruck, den man von Patagonien hat, sprich tolle Natur. Und was ich mir anschauen wollte, wo ich extrem neugierig war, ist, was ist denn kulturell in Patagonien los? Ne? Das ist ja nicht nur eine tolle Natur, sondern gibt's da leben Leute und da gibt es eine Kultur. Und ich wusste, es gibt da eine Kultur, die ist halt ganz anders als im Rest dieser beiden Länder und auch ganz anders als im Rest Südamerikas. Und das war halt mit auch meine Agenda, mir die Kultur Patagoniens ein bisschen anzuschauen. Und das war ganz klar ein Riesenhighlight. Diese Gaucho-Kultur, die es so halt wirklich nur in Patagonien gibt, ne?
Mhm. Geil. Also,
ja.
Gauchos.
Ich war halt mal die Gauchos besuchen in Patagonien. Außerhalb des Nationalparktourismus war ich dort auf einer riesengroßen Working Estancia unterwegs. Also auf einer tatsächlich funktionierenden Ranch. Eine Estancia ist eine Ranch. Und an diese Estancia wurde vor wenigen Jahren ein kleines Luxushotel angegliedert. Und das wollte ich mir anschauen.
Oh, das klingt natürlich herausragend. Und du mit deinen Spanischkenntnissen bist natürlich vor Ort ja auch sehr gut zurechtgekommen, würde ich mal behaupten.
Absolut. Also Berührungsängste gibt es da sowieso nicht. Die Südamerikaner sind ja allgemein sehr lebhaft.
Gastfreundlich.
Genau. Und so war es
zugänglich.
Auch, genau, zugänglich. Absolut. Und so war es
auch. Auch wenn man kein
Ort.
Spanisch spricht, so wie ich.
Genau.
So wie ich, ja, genau.
Also
so
ich glaube, da war mein Spanisch dieses Mal jetzt nicht so ausschlaggebend, hat natürlich aber trotzdem geholfen, gerade wenn man mit den Gauchos gesprochen hat, also wirklich halt in einem in einem Ambiente, das vielleicht nicht ganz so touristisch ist, hat das auf jeden Fall geholfen.
Und was bedeutet Luxus dann, Aline? Wenn man jetzt sagt, da ist ein kleines Luxushotel angegliedert, was ist das vergleichbar mit irgendwas? Oder ist das Luxus, wo du sagst, ja, das ist natürlich eine andere Art von Luxus, aber Luxus auch in dem Sinne, dass hier dieses Erlebnis einfach im Vordergrund steht?
Genau, genau. Wir sagen ja bei Windrose immer, Luxus ist für uns vor allem Tiefe, ist vor allem ein Erlebnis. Und der Luxus hier war vor allem die Weite, die man genossen hat, gerade auch auf dieser Working Estancia. Das war für mich eine Riesenüberraschung, denn man assoziiert diese Region Patagonien immer mit einer Weite. Wenn man mal dort ist, versteht man erstmal, und gerade als Europäer, versteht man erstmal, was richtige Weite überhaupt bedeutet. Also für euch einfach mal zur Erklärung, die Dimensionen dort sind komplett absurd. Dieses Privatland dieser privaten Estancia, das waren 100.000 Hektar.
Oh.
Konnte ich erstmal auch nicht greifen. Dominik, für dich als Fußballfan, das sind 140.000 Fußballfelder.
Ach du Scheiße.
Das ist ein bisschen was.
Ja. Und ich, ja, also ich glaube, wir in Europa kennt man sowas halt gar nicht. Welcher Europäer besitzt im Privatbesitz 100.000 Hektar? Das gibt's ja gar nicht. Ja. Ne?
Nee.
Und
wir haben diese Fläche ja auch gar nicht. Ne? Nee. Das ist das, was du ja sagst. Diese Weite, diese Fläche, dann auch nochmal diese gelebte Geschichte bei den Gauchos, also die wie ihre, weiß nicht, wenn sie eine Ranch haben, dann auch ihre Tiere noch haben, also weiß nicht, was da alles noch abging, was da alles noch dazugehört, ne, zu dieser Gaucho-Kultur.
Das wollen wir jetzt aber genau wissen. Was hast du denn gemacht mit den Gauchos?
Also das ist tatsächlich eine Working Estancia, das ist kein touristischer Betrieb, sondern das ist ursprünglich und auch immer noch ein Nutztier-Ranch und es ist die größte funktionierende Nutztier-Ranch des Kontinents, wie man sich vorstellen kann. Und dort leben und arbeiten natürlich auch, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele, aber einige Gauchos, die diese Ranch natürlich auch bewirtschaften müssen. Und das in Patagonien gibt es aufgrund der Landschaft kaum oder gar keine Landwirtschaft. Also es wird nichts angebaut, sondern es geht um Nutztierhaltung, um Schafhaltung. Dafür ist Patagonien bekannt. Und diese 100.000 Hektar wurden tatsächlich auch als Schaffarm benutzt. Ne? Also diese Estancia ist eine Schaffarm.
Und das heißt, Aline, du hast dann natürlich auf ein Pferd gesetzt und hast dann da mit den Gauchos die Schafe gehütet.
Unter anderem, genau. Also das ist natürlich, eine der Touren oder eine der Programmpunkte, die ich unternommen habe, dass ich mir natürlich diese Schaffarmen auch mal genauer anschauen wollte, mit den Gauchos ausgeritten bin, Schafe getrieben habe. Ich konnte mir anschauen, wie die geschert wurden, beziehungsweise im April, im Winter wurden sie nicht mehr ganz so viel geschert. Dann lasst man die armen Schafe lieber im warmen Mantel. Aber genau, ich habe mir den täglichen Betrieb angeschaut und natürlich enorm viel gelernt. Nicht nur über die aktuelle Gaucho-Kultur, sondern auch über die Siedlergeschichte Patagoniens. Ne? Also wie ist diese Gaucho-Kultur in Patagonien eigentlich entstanden? Das fand ich super interessant, denn bis im 19. Jahrhundert war diese Region komplett unbewohnt, weil sie halt sehr karg und eigentlich nicht landwirtschaftlich nutzbar war. Und dann kamen aber auf einmal die schlauen Chilenen und Argentinier auf die Idee. Im 18. Jahrhundert gab es eine sehr große Migrationswelle nach Südamerika in diese beiden Länder durch die europäische Geschichte. Und die Europäer brauchten Land. Und dann hat man die halt nach Patagonien geschickt und hat Land in Patagonien an die Siedler, an die europäischen Siedler verpachtet. Und so ist das entstanden. Ne? Und das fand ich super interessant, wusste ich vorher auch nicht.
Wow.
Genau, ja. Und das Coole war halt davon, alles, was ich da erlebt habe, ist einfach komplett gar nicht touristisch inszeniert gewesen. Ne? Das heißt, die Gauchos, die haben da vor mir in ihrer Tracht gestanden, die haben die aber nicht für mich als Tourist angezogen. Die hatten halt ihren typischen Baskenhut, diese weiten Bombierhosen mit dem breiten Gürtel und dieser Espadrilles, das ist der ihre Arbeitsmontur. Ne? Und so sind die halt durch den Tag gezogen. Und das fand ich halt, das ist halt super,
super,
ne? Wenn man sowas einfach mal erlebt. Super echt, super authentisch. Und man war einfach Teil deren Alltag.
Ja.
Das klingt total schön.
Ja, da sehen wir doch bestimmt auch ein paar Bilder auf dem Windrose Instagram-Kanal, oder? Hast du ein paar gemacht?
Nicht nur ein paar habe ich mitgebracht. da gibt es sicherlich ein paar paar Impressionen.
Okay, wir könnten wahrscheinlich da ewig drüber sprechen, lieber Aline, aber ich schaue noch mal kurz auf die Zeit. Vielleicht ist so das oder wenn wir so ein Stück weit auch auf die Natur eingehen, du hast schon von Weite gesprochen, ist so dieses, vielleicht kannst du da einfach noch ein bisschen was zu erzählen über die Natur, über die Landschaft. Ich glaube, das ist auch super interessant.
Ich denke, deswegen reisen die meisten Gäste dorthin, wegen dieser kilometerweiten, riesigen, leeren Steppe, wo man halt wirklich außer Wind und Bergen nichts hat. Und dass es teilweise dort so still ist, dass man halt wirklich nur das Mähen der Schafe, die sind überall präsent, die findet man überall in ganz Patagonien. Wenn man sonst nichts findet, Schafe sind vorhanden. Außer das Mähen der Schafe hört man da einfach nichts. Ne?
Ja.
Und dann passieren halt dort diese surrealen Momente. Man steht natürlich früh auf, möchte sich den Sonnenaufgang anschauen und auf einmal ist der komplette Himmel einfach feuerrot. Im Hintergrund hat man dieses Peine-Massiv, wo halt im Herbst auch schon Schnee drauf liegt oder grundsätzlich Schnee drauf liegt, im Herbst etwas mehr. Dann gibt es da unten Pumas, die man mit etwas Glück sehen kann. Über einem riesige Kondore, Guanacos laufen überall rum. Guanacos sind Alpaka-ähnliche Huftiere, die es auch nur in Patagonien gibt. Dann gibt es da unten Gürteltiere, Stinktier habe ich vor meiner Tür gesehen.
Oh.
Und ja, das Verrückte ist, man hat das halt alles komplett für sich allein.
Wahnsinn. Wow. Boah.
Da kriege ich Gänsehaut nur vom
also,
Zuhören.
Also wirklich, wirklich.
Ja, ich auch nochmal.
Ja, oh, total, total schön. Muss man wirklich sagen. Okay, das waren so diese, also du hast wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen erlebt, aber vielleicht auch nochmal kurz zu den Punkten, die ja auch nochmal, also du bist wirklich, aber vorhin gesagt, also es war ja nicht von mir ein bisschen ein Scherz, aber du bist wirklich dann auch auf dem Pferd gesessen? Oder auf einem Pferd?
Genau. Das mache ich grundsätzlich auf all meinen Südamerika-Reisen. Also ich bin ein Pferdemädchen, aber das macht auch jeder in Patagonien. Denn man möchte natürlich das Land so naturnah wie möglich erkunden und das geht einfach am besten auf dem Rücken eines Pferdes, auch um einfach mal diese Weite überhaupt von den Distanzen her abdecken zu können, ne? Macht es einfach Sinn, auch wenn man vielleicht nicht so pferdebegeistert ist, das trotzdem vor Ort mal zu machen. Man ist dann mit einem Gaucho unterwegs in der Steppe und galoppiert wirklich durch die Pampa. Unterwegs wird mal angehalten, weil der Gaucho, der braucht halt regelmäßig auch seine Mate-Pause. Das ist
natürlich
auch etwas, was mich durch die Reise begleitet hat. Diese Mate-Tee-Kultur, die wird einem dann vor Ort auch erklärt und die muss man dann auch einhalten.
Aus diesen berühmten Bechern auch, so wie in Lionel Messi ja auch.
Genau,
immer.
Mit dem Strohhalm, genau. Ganz wichtig,
ist
den
da
Strohhalm darf man
drin?
Nicht. Ja, das ist so eine Art grüner Tee eigentlich.
Okay.
Ja, genau. Aha. Und den haben die immer dabei, auch mit so einem Thermo mit heißem Wasser und dann wird im Prinzip der Becher mit den Mateblättern einfach immer frisch mit heißem Wasser aufgegossen. Ne?
Und schmeckt gut.
Also es ist ein Prozess. Man muss sich dran gewöhnen, ich bin kein Teetrinker.
Diplomatische Antwort.
Ich habe mich natürlich nicht getraut, das abzulehnen und habe es fleißig mitgetrunken und irgendwann schmeckt.
Sehr gut, die erfahrene Reisedesignerin. Ja.
Genau, man muss alles mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall, mindestens einmal probieren und vielleicht beim nach mehrmaligen Probieren schmeckt es dann auch. Okay,
genau.
Ist denn da so dieses, also du hast ja, das hört sich so an, als ob man immer mittendrin ist, ne? Also man bekommt dieses Leben auch dann einfach so hautnah mit, weil es einfach so, ja, so echt ist.
Also echter geht's nicht.
Ja, ja, okay. Und hast du denn auch dann, als du dann diese, weil du wolltest ja dann auch die Klassiker auch nochmal machen, hast du dann auch irgendwie dort erlebt, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt hier irgendwie ein Unterschied zu dem anderen oder sind die dann auch irgendwie noch nach wie vor so, hey, ich muss jetzt da in den Bergen unterwegs sein im Nationalpark und dort wandern und ist das dann dort auch einfach voller oder sagst du, ey, das ist genauso wunderschön wie die anderen Erlebnisse auch, wo man ein bisschen für sich ist?
Ja, es ist natürlich auch super schön. Also und natürlich hat auch irgendwann meine FOMO gekickt und ich musste mir natürlich auch die Highlights anschauen. Die Highlights heißt natürlich die Nationalparks. Das ist in Chile der Torres del Paine Nationalpark.
Mhm.
Und da bin ich natürlich auch hingefahren. Das war von meiner Estancia circa eine Stunde entfernt. Das heißt, es war auch per Tagesausflug super machbar. Und dort bin ich dann natürlich auch zum Torres del Paine Massiv. Das ist eine ganz bekannte Tageswanderung, 22 Kilometer den Berg hoch bis zum Fuße des Massivs. Da ist so eine Lagune. Das ist eigentlich das Bild, das jeder auch vor sich hat und das auch auf Social Media halt präsent ist. Und das wollte ich natürlich auch auf meinem Social Media präsent machen. Das habe ich dann natürlich auch getan und bin dann 20 Kilometer, 4 Stunden hoch, den Berg hochgekraxelt und habe da mein Social Media Foto gemacht, natürlich.
Ja, aber du schon auch, ne? Also da kann man jetzt auch nicht, schummeln, sage ich mal so. Also muss man, oder weiß nicht, vielleicht gibt es auch Wege, aber da muss man da schon auch dann selbst 4 Stunden eben den Berg hochgehen, um dann das Foto zu bekommen.
Und du bist dann 22 Kilometer wieder runter am gleichen Tag?
Genau, das ist also 11 Kilometer hoch, 11 Kilometer runter.
Ne? Ach so, okay. Genau. Ja.
Ja, okay.
Also
22 ist der Rundweg, okay.
Insgesamt, genau. Und das war absolut, also es ist natürlich auch eine Herausforderung, das würde ich jetzt auch nicht jeden Tag machen, da muss man schon ein bisschen fit sein und vor allem, ich war da ja im Herbst, ne? Also in der Hauptsaison herrscht dort Sommer und dann sind die Temperaturen natürlich auch ein bisschen angenehmer, man kann mit dem T-Shirt wandern. Für mich im Herbst, ich hatte den Vorteil, ich habe natürlich diese unglaublichen Farben, diese Fall Foliage, die ehrlich gesagt, ich so im Leben auch noch nie gesehen habe, auch nicht in Neuengland. Habe dafür aber natürlich auch die Temperaturen. Ne? Also meine Skiunterwäsche war mit dabei und Handschuhe und Mütze und ein guter Windbreaker. Von daher, genau.
Gehört dazu.
Gehört dazu im Herbst. Wenn man aber bereit ist, die etwas kühleren Temperaturen und den Wind in Kauf zu nehmen, wird man halt mit unglaublichen Farben, die man halt sonst in der Hochsaison hat, nicht hat, dort halt belohnt. Ne? Und vor allem, man ist in der Nebensaison, man ist außerhalb der Menschenmassen und das heißt, normalerweise diese Wanderung hat man mir gesagt oder habe ich auch von meinem letzten Besuch noch so gekannt, da steht man natürlich an der Lagune, an dem Aussichtspunkt steht man Schlange, um sein Foto machen zu können. Hm. Und auch so die letzten Meter wirklich, das ist dann so eine Moräne, also so Steine, die man hochklettern muss, um an die Lagune zu kommen. Da klettert man auch in einer Schlange. Ne? Und das hatte ich natürlich nicht. Also ich war da mit 10, 20 maximal anderen Leuten an dieser riesengroßen Lagune und musste halt nicht Photoshoppen oder musste schauen, dass ich da mein Foto irgendwie zwischen Menschenmassen machen kann. Ne?
Ja, also auch nochmal ganz gut. Ne? Kann man dann auch einfach sich mit dir und deinen Kolleginnen auseinandersetzen bei Windrose, um dann zu sagen, was ist denn die beste Zeit, was möchte man, vielleicht auch ganz gut dann nicht im absoluten Hochsommer das zu machen, wenn man das möchte, kann man das natürlich auch machen, aber es gibt eben auch noch andere schöne Zeiten, so wie du das jetzt eben im April gemacht hast, vor ein paar Wochen.
Absolut.
Ja.
Also die Natur ist immer spektakulär und schön und genau, von daher ist das für jeden Gast zu jeder Jahreszeit oder zu mehreren Jahreszeiten definitiv eine Option, ja.
Ja. Oh, richtig schön. Ne, Lara? Mensch, also
ja,
ein
also
Traum.
Ein Traum. Ich bin beim nächsten Mal bitte gerne dabei.
Also.
Gerne, ich gebe dir Bescheid.
Das heißt, unbedingt, ne, du musst da wieder hin. Also das ist auch so dein Gefühl jetzt nach der Reise.
Absolut, das war kein einmaliger Besuch. Ne?
Ja.
Also gerade, ich bin ja dann auch, ich war ja nicht nur in Chile unterwegs, sondern bin dann auch über die Grenze nochmal rüber nach Argentinien. Und in Argentinien sieht Patagonien ein bisschen anders aus. Da begibt man sich vor allem in Gletscherlandschaften.
Aha.
Also da gibt es den Los Glaciares Nationalpark, den man dort besucht und die dortigen Gletscher, den Perito Moreno Gletscher, den Uppsala Gletscher, diese Gletscher besucht man dort per Boot. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz krasser Kontrast zu dieser normalen Steppe, die man halt ausschließlich in Chile hat. Die gibt es natürlich in Argentinien auch, aber das Highlight des argentinischen Patagoniens sind diese Gletscherlandschaften. Ne?
Ja, cool. Ja, dann auch nochmal diesen Unterschied zu haben, beides mitzunehmen und wie du sagst, geht ja super, das dann zu machen, beide Seiten, die Region.
Absolut, komplett easy.
Die komplette Region Patagoniens dann so zu erleben. Toll. Mhm. Also rundum gelungene Reise, tolle Reise, wunderbare Eindrücke. Schön, dass du es gemacht hast, oder? Also so als Fazit?
Ich bereue die Reise nicht. Ganz im Gegenteil.
Ja, und die nächste wird kommen. Super, und dann werden wir hier wieder darüber sprechen, weil Lara und ich ja sowieso dabei sind. Sehr gut.
Richtig.
Immer. Sehr gut. Ich nehme euch immer gern mit, ja.
Genau, mir ist aufgefallen, dass wir jetzt noch gar nicht übers Essen gesprochen haben.
Ich wollte es gerade sagen. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, wir haben eine ganze Podcast-Folge geschafft, ohne über Wein oder Essen zu sprechen. Und jetzt kommst du mit dem Thema.
Ich wollte gerade sagen, aber vielleicht Abschlusssatz. Was ist so das, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da ziemlich viel auf dem Grill landet. Was ist so dein Highlight gewesen, was dir zwischen die Kiemen gekommen ist?
Absolut, liegst du richtig. Also Barbecue, Asado heißt das da unten, ist definitiv das kulinarische Highlight. Was grillt man da vor Ort? Was gibt's da vor Ort? Lamm. Und das wird halt über dem offenen Feuer gegrillt. Und das ist absolut, wenn man Fleisch mag, die Vegetarier werden es vielleicht nicht ganz so leicht haben, ist es definitiv absolutes Highlight. Und was viele nicht wissen, Chile und Argentinien haben ja aktuell die besten Weine der Welt ausgezeichnet, wurden ausgezeichnet, beide Länder. Und die findet man natürlich dann auch in der Luxus-Lodge in Patagonien. Das heißt, ich habe da auch sehr gut nicht nur gegessen, sondern auch sehr, sehr gut Wein getrunken.
Ja.
Das war also auch ein Highlight.
Haken dran. Lara. Ja. Also, das haben wir auch noch mitgenommen.
Sehr schön.
Ja, durften wir natürlich jetzt nicht missen, dass es auch die besten Weine aktuell dort gibt. Super. Alin, lieben, lieben Dank, dass du wieder da gewesen bist. Klingt, wie gesagt, nach einer wunderbaren Reise. Und schön, dass wir das jetzt hier nochmal aufgearbeitet und besprochen haben. Alles Liebe euch. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, ihr zwei.